Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt meine Lieblingsplaudertasche.
Patrick, servus!
Vor einiger Zeit, vor langer Zeit, um es genauer zu sagen, hatten wir Ramon ohne Apostroph versprochen, dass wir seinen Wunsch nachgehen möchten, die 28 Years, 28 Days, 28 Weeks, wir nennen sie einfach grob gesagt die 28-Reihe, zu besprechen. Und genau das machen wir heute. Wir werden die 28-Reihe analysieren, vom ersten bis zum aktuellen Teil, über den wir aber dann nicht allzu viele Worte verlieren wollen, um auch nicht zu viel zu spoilern. Und dann starten wir am besten gleich durch, weil wir haben nicht allzu viel Zeit, weil mein nächster Kinobesuch heute Abend steht auch schon in den Startlöchern. Wir werden uns den Primate anschauen, über den wir dann bei Gelegenheit und zu gegebener Zeit auch sprechen werden. Aber jetzt starten wir durch mit der 28-Reihe. Ramon, viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt dir. 28 Days Later ist im Jahre 2002 von Danny Boyle ins Leben gerufen worden und hat eigentlich das bis dato bestehende Zombie-Genre komplett über den Haufen geworfen.
Revolutioniert, würde ich eher sagen.
Ja, stimmt. Er hat es revolutioniert in dem Sinne, dass es keine langsamen, schleichenden und vor sich hinstöhnenden Zombies waren, sondern es waren, wenn man es genauer nimmt, richtige, lebendige Menschen, die von einem Wutvirus infiziert wurden.
Schneller sind als die Polizei.
Als die Polizei erlaubt, ja. Also ich sage, es sind keine wiederauferstandenen Toten, sondern es sind lebendige Menschen, die einfach
infiziert worden sind.
Genau, die nur infiziert wurden. Und das hat dazu geführt, dass es eine unglaublich rasante Action-Achterbahn wurde. Action-Achterbahn ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, weil es ist ja wirklich kaum mit Explosionen versehen oder mit Schießereien, so wie wir zu unserem Action-Podcast hatten, die Definition, sondern es ist wesentlich turbulenter gewesen. Du hattest wesentlich mehr Thrill in dem Ganzen, weil die Zombies, Zombies nennt man sie ja eigentlich, diese Infizierten eine wirkliche schnelle Bedrohung wurden.
Das ist gut dargestellt auch.
Es ist sehr krass dargestellt. Es ist also, meiner Meinung nach, ist 28 Days Later der intensivste Teil der Reihe.
Hinsichtlich der Bedrohung der Zombies, ja.
Genau. Dann gehen wir gleich mal über zu unseren Darstellern. Als Hauptdarsteller finden wir Cillian Murphy, den die meisten aus der Erfolgsserie Peaky Blinders kennen. Er hat im Batman Begins, war er der Psychiater, der dann zu Scarecrow wurde. Er hat an der Seite von Rachel McAdams in Red Eye gespielt.
Super Film.
Genau, auch ein unglaublich guter Thriller. Und Cillian Murphy hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Man hat das damals schon gesehen im Jahre eben 2002, als 28 Days Later in die Kinos kam. Das war ja sein erster großer Kinofilm, den er abgedreht hatte, was auch zu seinem internationalen Durchbruch geführt hat.
Ja.
Weiter geht's mit der weiblichen Besetzung, nämlich Naomi Harris spielt seine, nicht unbedingt Partnerin, aber seine Leidensgenossin Selena. Naomi Harris kennen wir als die letzte Moneypenny aus den Daniel Craig James Bond Filmen.
Ja.
Wurde, denke ich mal, auch durch den 28 Days Later erst richtig berühmt, hat dafür gesorgt, dass auch ihre Karriere ordentlich angeschoben wurde. Nochmal ganz kurz zum Regisseur. Danny Boyle hat nämlich mit 28 Days Later einen Meilenstein gebracht. Es ging weiter mit Sunshine, welcher auch mit Cillian Murphy in der Hauptrolle besetzt wurde. Er hat das Drehbuch zu 127 Stunden verfasst.
Auch den Slamdog Millionär, der international den Durchbruch hatte. Yesterday 2019, unser letzter 28 Years Later.
Ja, stimmt. Mit Slamdog Millionär hat er, glaube ich, sogar auch den Oscar damals eingefahren.
Ja.
Aber so viel dazu. Ich glaube, noch einer der mitbekanntesten Darsteller aus 28 Days Later ist Brandon Gleeson.
Oh ja.
Den die meisten als Bruder im Geiste von Mel Gibson in Braveheart kennen. Auch eine, glaube ich, seiner
super
bekanntesten Rollen. Und Brandon Gleeson ist ja der Vater von Damnall Gleeson, der in der neuen Star Wars Trilogie auch mitgespielt hat.
Ja.
Und er hat dieses Schauspieltalent von seinem Vater nicht von ungefähr.
Oder dem Bösewicht, was mir gerade einfällt, weil ich ihn letztens in der erweiterten Fassung gesehen habe, Königreich der Himmel.
Stimmt, genau. So viel zu unseren Darstellern. Ich denke mal, über mehr müssen wir gar nicht groß reden, weil tatsächlich fast, bis auf die Soldaten am Schluss, nicht wirklich mehr vorkommt. Also was das angeht, ist der Film unglaublich dezent gehalten. Er hat ja schließlich auch nur 8 Millionen Dollar Produktionskosten verschlungen. Unglaublich wenig. Ne? Aber ich sage ja, ein Cillian Murphy, eine Naomi Harris waren sehr unbekannt, kosten natürlich auch nicht viel.
Bitte, ich gehe davon aus, dass der Gleason etwas teurer gewesen ist.
Ich glaube, das war mit der teuerste von allen. Gut, dann kommen wir am besten jetzt direkt gleich zur Handlung. Wir haben dieses typische The Walking Dead-Szenario. Ein Krankenhaus, in dem ein Mann in einem Krankenhausbett aufwacht. Er weiß nicht, wo er ist. Er weiß nicht, wie er dorthin gekommen ist. Aber was wir sofort merken ist, die komplette Krankenhausanlage ist menschenleer.
Ja.
Wir haben keine herumlaufenden Ärzte, Patienten, Angehörige oder Krankenschwestern, keine Durchsagen, keine Telefone läuten, absolute Totenstille. Und er macht natürlich das einzig Richtige, beziehungsweise das Erste, was ihm einfällt. Er bekleidet sich, er geht nach draußen und auch dort ist absolute Ruhe. Wir müssen dazu sagen, das Ganze ist angesiedelt in London. Und wer schon mal in London war, der weiß, dass es
hektisch, laut.
Genau, laut ist, ähnlich wie in New York. Du hast eine
Großstadtatmosphäre.
Genau, aber du hast auch eine unglaubliche Frequenz an Fahrzeugen und Leuten, die auf der Straße zu finden sind. Aber jetzt nicht ein einziger Mensch auf der Straße, kein Auto fährt. Du hast gefühlt noch nicht einmal Tiere, die auf der Straße sind. Es ist wirklich wie ausgestorben.
Außer dass Fahrräder rumliegen, Müll.
Genau, du hast natürlich sehr viel Anhaltspunkte, dass irgendwas los ist. Ja? Es gibt auch den Film, ich glaube aus den 80ern war der noch, der Komet,
ja,
der an der Erde vorbeizieht und alles Leben auslöscht. Und erst nach und nach stellt sich raus, dass auch dort dann irgendwelche Mutanten auf der Erde sind. Aber das ist bei 28 Days Later nicht der Fall. Was wir natürlich wissen, was aber unser Hauptdarsteller namens Jim noch nicht weiß, ist, das ist nämlich die Eröffnungssequenz, die auch unglaublich intensiv daherkommt, nämlich ein Tierversuchslabor, in das eine Handvoll Tierschützer eindringt oder Tieraktivisten eindringt, um diese dort gefangenen Affen zu befreien.
Sie schon infiziert sind.
Ja, nur das Problem ist, die Tierschützer werden von einem
Hansen angesprungen.
Ja, halt einem Wissenschaftler entdeckt, der sagt ihnen, man darf die Affen nicht anfassen, nicht in Berührung damit kommen, weil sie sind infiziert. Genau. Auf die Frage des Anführers der Tieraktivisten, ja, mit was sind die denn infiziert? Und er sagt auch noch, mit Wut. Ja, man kann es natürlich nicht sein lassen, man weiß es als Aktivist natürlich immer besser. Man macht den Affenkäfig auf, wird natürlich sofort angesprungen und verletzt. Das heißt also mit Tröpfchenübertragung, sprich die gleiche Ansteckungsvariante, wie es mit Tollwut der Fall ist. Nur dass bei Tollwut die Inkubationszeit dauert zwischen, was waren es, irgendwas zwischen 3 und 12 Wochen. Nur dort sind es nur wenige Sekunden und du weißt, ob jemand infiziert ist oder nicht.
Ja.
Allein schon die Darstellung ist unglaublich krass, dass diese übelst blutunterlaufenen Augen und auch dann sofort dieses Ausspucken von Blut
sehr intensiv gemacht.
Zeigt dir allein schon, mit was für einer üblen Situation du es da jetzt zu tun hast.
Ja.
Und ich glaube, circa 10 Jahre später war dann mit World War Z mit Brad Pitt ein ähnlich schneller Inkubationszeitraum. Ich finde, man hat es sogar noch wesentlich intensiver gemacht, weil man diesen Ausbruch zum allerersten Mal richtig gezeigt hat.
Ja, dass man die Menschenmassen zum ersten Mal richtig laufen sieht, aber zu dieses Intensive, dass die blutunterströmenden Augen, dass man Blut spuckt, dass sie dich angreifen, dir keine Ruhe lassen, finde ich, ist in 28 Days viel intensiver als es in World War Z.
Ja, das stimmt. Nur, aber
ein Familienfilm, nennen wir es doch so.
Ja, genau, kann man so sagen. Nee, also es ist wirklich so, dass die Funktionsweise dieser Infizierten bei beiden Filmen sehr, sehr ähnlich ist.
Ja.
Ich meine, man nimmt zwar auch immer so diese Neuverfilmung von Dawn of the Dead her, wo ich aber sage, ja, das mag vielleicht schon sein, nur dauert es dort ja auch immens lange im Vergleich dazu,
ja,
wie sich so ein Mensch infiziert und dann tatsächlich auch verwandelt.
Natürlich.
Gut, wie geht's weiter? Jim läuft durch die Stadt, er ruft um Hallo oder weiß nicht, wie er sich da am besten jetzt verhalten soll. Er versorgt.
Völlig verstört läuft er durch die Straßen, wie du gesagt hast, er findet keinen. Und dann, wie die Dämmerung langsam hereinbricht, begibt er sich in eine Kirche.
Stimmt, das ist genau richtig. Er begibt sich in eine Kirche und er ist dann oben wie auf so einer Kanzel, beziehungsweise wie so ein Balkon in dieser Kirche. Und das sieht schon richtig, richtig übel aus, weil es sieht aus wie so ein Massengrab. Also die komplette Kirche unter ihm, die kompletten Bänke und der Weg sind gepflastert mit Menschen. Wobei wir noch nicht einmal wissen, sind die tot, schlafen die, was ist da Fakt? Ne? Und auf ein Hallo, beziehungsweise ein weiteres Hallo, reagieren ein paar von diesen Menschen. Ja. Die zucken zusammen und schauen ihn natürlich sofort an. Und du hörst dann schon Getrampel und das ist auch schon richtig, richtig intensiv. Das macht auch schon was mit dir. Also du verkrampfst dich da selber schon, weil du hörst bloß dieses wilde Gestampfe. Diese zweiflügige Tür öffnet sich und es steht der Pfarrer oder Priester dieser Kirche vor ihm. Er kann sich nicht artikulieren, sondern fuchtelt nur ruckartig mit den Händen und bringt nur so ein Keuchen, so ein Krächzen raus.
Ja.
Und ist dann schon natürlich die Darstellung mit diesen, ja, er sieht richtig wahnsinnig aus.
Blutlaufenden Augen, Blut verschmiert.
Wahnsinn, ja, und kommt auf Jim zu und der hat nichts anderes zu tun, als sich mit seiner Tüte, in der ein paar Getränkedosen drin sind,
zu wehren,
ihm die drüber zu ziehen und setzt ihn natürlich Gott sei Dank außer Gefecht. Er ergreift natürlich sofort die Flucht, rennt aus dieser Kirche raus.
Nein,
da muss ich dich gleich korrigieren, weil ich habe den Film erst vor 2 Tagen nochmal gesehen. Er rennt ja raus und ist auf der Flucht.
Ja, und dann kommt er.
Und nur wenige Meter oder 100 Meter von dieser Kirche entfernt ist diese Tankstelle, bei der er dann gleich 2 Leute auf ihn zukommen. Kommen und sagen hierüber, die werfen mit den Molotow-Cocktails, verschaffen ihm schon ein bisschen
Luft
und hauen dann natürlich alle 3 zusammen ab. Da ist ja auch diese Aufnahme von dieser explodierenden Tankstelle richtig cool gemacht, weil du siehst die Aufnahme von innen, wie es also von innen ausschaut, wie diese Tankstelle im Endeffekt in die Luft fliegt. Und dann diese Weitwinkelaufnahme von über den Dächern Londons. Sieht auch schon richtig cool aus. Also da hat Danny Boyle einiges an Arbeit geleistet, weil er ist ja wirklich auch ein Visionär, was diese optische Darstellung seiner Filme angeht. Das hast du dann auch wieder in Sunlight gesehen.
Ja.
Diese Dreiergruppe, die ist jetzt auf dem Weg in die U-Bahn und verschanzt sich dort in so einem kleinen Nebengeschäft, wo Jim dann auch sofort aufgeklärt wird, was alles passiert ist. Und für mich als Zuschauer war es damals wirklich schon so, da ist mir wirklich Gänsehaut, weil man hat erfahren, dass sämtliche Polizei, Militär hatten keine Chance gegen diese Infektion. Sämtliche Verteidigungsposten wurden überrannt.
Ja.
Und wer sieht, wie diese Zombies, beziehungsweise, wieder falsch gesagt, diese Infizierten, wie schnell die sind, ist das sogar unglaublich nachzuvollziehen. Was ja bisher so in den Original-Zombie-Filmen nie nachzuvollziehen war, ob das jetzt Night of the Living Dead, Dawn of the Dead oder sonst irgendwelche Zombie-Filme waren. Man hat es nie verstanden, wie konnten es so langsam schlappende Kreaturen schaffen, Verteidigungsposten, das komplette Militär zu überrennen. Und dabei waren die alle nur langsam. Und deswegen war es auch richtig geil und so eine vernünftige Erfrischung für dieses Genre, dass man
mal richtig gesehen hat.
Rennende Bedrohung eingeführt hat.
Ja.
Aber damit noch nicht genug. Jim erfährt von, Frank und Selina, dass es sich um eine Virusinfektion handelt, die unglaublich schnell reagiert. Das ist mit Blutübertragung, Tröpfcheninfektion, Speichel.
Mark.
Und in der Zeit zwischen Infektion und Ausbruch vergehen nur wenige Sekunden und der Infizierte verwandelt sich in Windeseile von einem normalen, liebenden, vielleicht Familienmenschen zu einem schier tollwütigen Irren.
Also wie du.
Ja.
Wenn
es sein muss, ja, okay. Gut, die 3 suchen weitergehend eine neue Unterkunft und sie kommen erst einmal bei Jims Elternhaus unter, weil er wollte ja unbedingt wissen, wie es seinen Eltern geht und ist auch sehr, sehr, sehr bitter, weil man sieht die beiden, wie sie Selbstmord begangen haben in ihrem Schlafzimmer. Und in der ersten Nacht in Jims Elternhaus werden die ja schon von einer kleinen Gruppe Infizierter auch angegriffen. Wir müssen uns direkt nach diesem Angriff schon von einem dieser 3 Überlebenden schon wieder verabschieden, da dieser sich gefühlt auch infiziert hat. Und Selina ist da gar nicht, ist jetzt eigentlich schon klar, aber so wie es ja auch weitergeht, müssen wir es ja irgendwie auch sagen, aber Selina ist da gar nicht großmächtig zart beseitet. Die schlachtet den Mark, hast du gesagt, regelrecht ab. Ne?
Ja.
Er hat sich eben so an sich noch nicht infiziert oder keine Anzeichen gezeigt, weil er hat weder angefangen Blut zu spucken, er hat weder angefangen um sich zu schlagen, sogar sein Schreien
menschlich
geht, genau, ist menschlich und geht dir durch Mark und Bein. Aber du siehst, sie weiß ganz genau, was sie zu tun hat und zögert.
Eigenschutz
und zögert aber auch nicht, das durchzuziehen. Ja, es geht weiter, indem die beiden dann nach einer neuen Unterkunft Ausschau halten und da kommen sie zu einem Hochhaus, in dem sie dann dem jungen Mädchen Hannah und ihrem Vater, jetzt Frank, begegnen und die werden von denen herzlich aufgenommen und es wird auch sehr viel geteilt. Der Vater Frank teilt den beiden Neulingen mit, er hat eine Frequenz ausfindig gemacht, auf der so eine, wie soll man sagen, wie so eine Informationsnachricht ist, eben, ja, kommt zu diesen Koordinaten, wir haben Hilfe, wir haben ordentliche Bewaffnung, wir haben auch ein Heilmittel gegen die Seuche. Ja gut, was macht man? Man beschließt zu viert dorthin zu gehen, weil es wahrscheinlich oder auch gefühlt die einzige Möglichkeit ist. Also mir ist das auch nur so ein bisschen selber durch den Kopf gegangen. Wie würdest du reagieren, wenn du jetzt da zu viert rumhockst?
Oder dir gehen zur Neige, du bist in der ständigen Bedrohung.
Ja, aber nicht nur das, sondern würdest du auf so eine Nachricht überhaupt reagieren?
Nein.
Das ist genau das, wo ich eben auch für mich so ein bisschen abgewogen habe. Riskierst du es, auf offener Straße zu sterben?
Oder in ein offenes Messer zu laufen.
In ein offenes Messer zu laufen oder bleibst dort, wo du bist, vielleicht sicher, aber deine Vorräte, wie du gerade gesagt hast, gehen zur Neige und du stirbst nur langsam. Ja. Ich glaube, da war das Beste, was die haben machen können, wirklich loszuziehen und diese Koordinaten anzusteuern.
Ja.
Sehr, sehr geil auch gemacht ist dann dieser, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, dieser Einkauf, den sie dann in diesem Supermarkt machen.
Was sagen, ja.
Und du siehst halt wirklich, sie gehen an dieses Obstregal und da ist alles verschimmelt. Nur, wie es Frank dann eben sagt, ah, die guten bestrahlten Äpfel sehen noch so aus wie am ersten Tag. Knallegrün und wirklich, als hätte man die vor wenigen Stunden erst da reingeräumt. Was ja eigentlich auch schon so eine kleine Kritik. Ja, so eine kleine Kritik an unserem Essen an sich ist. Ja.
Natürlich.
Aber wirklich mehr wollen wir jetzt über die Handlung vielleicht nicht verraten. Ich glaube, das Einzige, was ich noch dazu sagen wollen würde, ist, dass das Ende ihrer Reise lässt sie sehr schnell daran zweifeln, dass sie auch wirklich die richtige Wahl getroffen haben, diese Koordinaten anzusteuern. Weil es ist tatsächlich so, dass die Koordinaten existieren, ja, sie haben da auch Unterstützung gefunden, nur zeigt der Mensch wieder einmal mehr, wie seine
wahre Natur ist,
seine wirkliche Natur ausschaut.
Ja.
Und zwar, es wird Macht ausgeübt, Gewalt ausgeübt, weil du es machen kannst. Warum? Weil du einfach der Stärkere bist, weil du einfach durch vielleicht auch Waffengewalt der Überlegenere bist. Und da fängt das Ganze an, auch so in so ein bisschen in diese Mad Max-Schiene abzugleiten. Ne? Ja. Anstatt Hand in Hand an einem Strang zu ziehen und versuchen, wirklich aus der Situation das Beste zu machen. Nee, was macht man? Man unterdrückt die Schwächeren, die ja, Wehrlosen. Und das ist was, wo ich auch für mich sagen musste, es ist in der heutigen Zeit genau das gleiche Szenario. Bloß, dass es wir nicht mit Infizierten zu tun haben, sondern mit einer kränkelnden, aus dem Innersten heraus geschwächten Gesellschaft.
Aber auch so sehen, ja.
Das war ja schon im Jahre 2003, 2002 eigentlich so, ja, vorherzusehen. Aber wie schon gesagt, es ist die Natur des Menschen. Und das hat sich ja schon in der Geschichte um Der Herr der Fliegen
gedreht, ja.
Genauso gedreht. Ich meine, wer Der Herr der Fliegen gelesen hat und dann auch die Filme dazu gesehen hat, der weiß, worum es geht. Ja, also eine Gruppe Schiffbrüchiger landet auf einer Insel und das sind ja noch Kinder und Jugendliche.
Ja.
Und anstatt zu sagen, hey, wir schauen, dass wir da eine Zivilisation aufbauen mit nach Regeln und Vorgaben.
Anarchie.
Genau. Gibt es die eine Gruppe, die sagt, ja, das klingt sehr vernünftig und die andere Gruppe, die sagt, nein, machen wir nicht. Wir machen Anarchie, wir sind frei, wir tun, was wir wollen und das kommt zu Reibereien und dann natürlich auch zum Kriegsfall. Wurde ähnlich aufgebaut in auch einem unserer, ich will nicht sagen Lieblingsfilme, aber auch einer der Filme, die uns mit am meisten begeistert haben, Flucht aus Absalom.
Aus gleiche.
Genau, eine Gefängnisinsel. Auf der einen Seite die Leute, die sich eine Zivilisation aufgebaut haben mit Regeln, Vorgaben, Ackerbau und. Und dann auf der anderen Seite der Insel die absoluten Chaoten. Ja?
Outcasters.
Ja, oder
Seite.
Outlaws.
Outlaws.
Die dann...
Ich weiß nicht, wie ich heute Abend anschaue.
Die dann nur auf Krawall gebürstet sind, die eben auch Raubzüge gegen diese Schwächeren vollziehen. Wie hieß der andere Film noch? Doomsday. Ist genau das gleiche Prinzip. Ja. Wir haben die ruhige Gruppe, die dann wie im Mittelalter lebt. Und dann gibt es die anderen, die wirklich so auch bei Waterworld, ich sage ja, es ist immer genau das Gleiche, dass sich die Natur des Menschen im Endeffekt gegen den Menschen selber richtet.
Natürlich.
Oder gegen dieses Szenario kämpft, gegen oder in dem er sich gerade befindet.
Ja.
Das war jetzt nur ganz grob überrissen, die Geschichte und unsere persönliche Meinung zu 28 Days Later. Die nächste Stufe war dann mit 28 Weeks Later. Wann kam der Film dann raus? War, glaube ich, auch nur ein paar Jahre danach. 2007. Die Fortsetzung, jo, wie schon gesagt, kam 2007 in die Kinos unter der Regie nicht mehr von Danny Boyle, sondern von
Juan Carlos Fresnadillo.
Ist ein sehr klangvoller spanischer Name. Was hat der Regisseur so auf dem Kerbholz? Ich glaube, es war davor nicht wirklich viel.
Intruders sagt mir jetzt eher was.
Intruders, das war mit Clive Owen. Den kenne ich auch. Der war relativ gut. Aber ich glaube, seine bekannteste Regiearbeit war einfach 28 Weeks Later.
Ja.
Auch dieser Film ist mit einer FSK 18 versehen worden, weil es geht tatsächlich nicht zimperlich zu. Man merkt sofort,
es geht.
Ja, sicherlich. Es ist zwar auch ein englischer Film mit Beteiligung, zumindest darstellerischer Beteiligung von Amerikanern.
Ja.
Und man merkt dem Film sofort an, er ist nicht mehr so auf Thrill und diese psychologische Schiene ausgelegt, wie es noch 28 Days Later war, sondern
Gemetzel.
Genau, es geht ja nicht wirklich ums Gemetzel, das stimmt zwar schon, aber wesentlich mehr Einsatz von Schusswaffen, Explosionen.
Gewalt, richtig, die Gewalt.
Genau, er ist wesentlich actionlastiger als sein Vorgänger. Wir haben eine Imogen Poots, die haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Sie war in Solitary Man mit Michael Douglas zu sehen. Wir hatten sie auch in Drecksau mit James McAvoy. Wir hatten sie in Für immer Single, Need for Speed etc. Also sie hat schon einiges abgedreht, was auch sogar relativ gut ankam. Mit Robert Carlyle haben wir auch einen unglaublich guten englischen Darsteller. Ich glaube, seine mitbekannteste Rolle war als Bigby aus dem Trainspotting-Film, beziehungsweise aus dem zweiten Teil ebenso. Er war ein James Bond-Bösewicht. Er war im unglaublich krass dargestellten Kannibalen-Thriller Ravenous, Friss oder Stirb zu sehen.
Der Stargate-Serie.
Ja gut, da bist du eher der Experte, weil ich habe mit Stargate der Serie nie großmächtig was anfangen können. Ich habe den Film geliebt, auch heute noch, ist völlig in Ordnung.
Weil das ja nie weiter, beide Teile rausgekommen ist, ist dann halt leider die Serie geworden.
Das macht ja auch nichts. Ich meine, oft ist es ja auch gerade in der heutigen Zeit so, dass man aus einem erfolgreichen Film...
Ist jetzt zum Beispiel die ganzen King Kong, was ist jetzt, kommt jetzt? Es ist eine Serie draus geworden. Und leider mit wem?
Ich weiß nicht.
Kurt Russell. Er hat sich dafür also heute ist der Trailer rausgetroppt. Ist echt interessant, aber wo ich mir einfach nur denke, die Story klingt cool, ja, aber warum muss ich da eine Serie draus machen? Macht einen Film draus. Ist viel interessanter. Nein, ich muss es...
Ja, weißt du, ich glaube, das Problem heutzutage ist einfach,
dass... Weil er die Rechte gekauft hat.
Ja, genau deswegen. Also ich sage ja, das Problem ist heutzutage, dass die Lizenzrechte immer nur bei irgendeinem liegen. Klar, war damals,
so
damals mit den Filmstudios ähnlich, dass nur 20th Century Fox, Sony oder Paramount oder wer auch immer die Finger auf diesen Rechten hatte. Nur, was ich eben meine ist, wenn man es vernünftig anstellt und auch gekonnt umsetzt, dann hast du ein unglaubliches Potenzial in Serie, weil du nämlich dir viel mehr Zeit nehmen kannst und allein schon, um eine Storyline aufzubauen, Charaktere einzufügen und auch
schon,
mit Hintergrundinformationen zu versehen.
Und es wird wahrscheinlich wie bei den Star Wars Filmen, die
ich ja so sehr liebe, ja.
Nein, ich jetzt mal von der ganz normalen Originaltrilogie, die wir alle lieben. Nicht
ja,
von
genau.
Von Anfang oder auch nicht von den letzten. Oder auch Rogue One, super. Und was hat man daraus gemacht? Eine Serie, sei es Mandalorian, sei es die anderen. Und es ist immer schlechter geworden.
Also ja.
Das Niveau ist immer weiter gesunken. Und so ist es ja auch bei den ganzen, ich sage jetzt mal Godzilla-Franchise, mit den ganzen Auslagerungen, es ist immer schlechter geworden. Der letzte Godzilla gegen King Kong, ich habe dann nach der Hälfte ausgeschaltet, weil es mir einfach, nein.
Da muss ich auch zu meiner Schande eingestehen, ich habe ihn teilweise, was heißt teilweise, ich habe ihn ja noch nicht einmal gesehen, weil...
Lass es.
Aber mir geht's in New Kingdom, glaube ich.
Ja, aber wo ich mir einfach nur denke, warum muss jetzt der Godzilla, King Kong, weil er seine verletzte, also zu schwach ist und eine verletzte Hand hat, eine elektronische Hand bekommen, dass er gegen das anderen King Kong dann kämpfen kann? Entschuldigung.
Ja,
aber darum geht es ja gar nicht. Aber warum mache ich da draus? Jetzt plötzlich, jeder hat sich an einen Film gewöhnt Und jetzt hat man eine Serie und vor allem mit Kurt Russell, der seit langem wieder mal eigentlich sich für was hergibt. Der muss es ja nicht mehr machen.
Ja, ich meine, was auch, wenn du jetzt Kurt Russell schon ansprichst.
Weißt du, für was er sich für hergibt?
Oh, das ja, wollte ja, ich gerade ansprechen, nämlich gelesen. Für den zweiten Teil von The Thing.
Ja.
Der ist jetzt offiziell in Planung, in Vorbereitung.
Nein, Planung ist ja schon alles abgeschlossen. Das Drehbuch steht schon. Es ist nur der Cast, der noch da ist.
Oh, also dann ist es sogar noch viel, viel besser, Leute. Also ich hoffe, dass sie da genau in dieselbe Kerbe schlagen wie damals 1982, wo wir auch den Podcast drüber gemacht haben, zu John Carpenters The Thing.
Nee, das war lange Zeit auf Eis. Lange hat man das halt unterdrückt. John Carpenters zweite Novelle, nenne ich es jetzt mal so, zweites Drehbuch
hierzu. Ah, ja.
Und hat gesagt, nein, das wird nichts. Und er hat sich jetzt durchgesetzt beim Studio und gesagt, ich will das so machen, wie ich es machen möchte. In meinem Alter pfeife ich auf. Und er nimmt sein eigenes Geld hierfür. Und das ist das Geile.
Und da hoffe ich, dass man, wenn er das wirklich schon so unter sich hat, dann gehe ich mal schwer davon aus, und zumindest hoffe ich, dass wir hier nicht irgendeine Variation bekommen, eine Abart, im Endeffekt das Gleiche
CGI
erzählt.
Allein, ja. Das ist keine CGI-Darstellung, sondern dass man das Geld hernimmt und das wie früher macht. Mein Gott, man sieht mal halt, dass es nicht ganz 100% echt ist. Aber dann ist es wenigstens geil.
Ja.
Und der Film wirkt bei mir mit Licht aus immer noch so wie mit 14, 13, wo ich es das erste Mal gesehen habe.
Immer wieder.
Immer wieder.
Das ist wie damals, wo ich gesagt habe, wenn ich den Film einmal angefangen habe, muss ich ihn fertig schauen, weil er einfach nur so gut ist.
Ja, und das ist halt, es gibt nicht sehr viele Filme, die so
intensiv
sind.
Jetzt sind wir gut abgeschweift wieder, aber jetzt kommen wir zurück zu 28 Weeks Later, weil wir waren ja mit den Darstellern noch nicht ganz fertig. Wir haben zum Beispiel eine Rose Byrne, die auch sehr bekannt ist, einen Idris Elba, der ebenfalls sehr, sehr bekannt ist, aber ich glaube noch mit der bekannteste Darsteller des Casts ist Jeremy Renner, der den Hawkeye gespielt hat in den Avengers-Filmen. Ich denke, so konnten alle aufgrund dieses Filmes ihre Karrieren noch weiter pushen.
Natürlich.
Aber die Geschichte von 28 Weeks Later führt die Geschichte des Erstlings konsequent weiter. Also dem kann man zumindest nichts absprechen.
Nein.
Weil wir haben ein Farmhaus.
Auf dem Land.
Bei dem man schon sieht, dass einiges los ist in dem Haus, also an Leuten, die dort leben. Und mit einem.
Aber nicht infiziert, muss man dazu auch noch sagen. Ich wollte
sagen, aber nicht infiziert.
Haben sich verbarrikadiert, alles ist dunkel, kein Strom, sind aber auch schon an den letzten Resten dran zu essen.
Ja, und ja, wie soll es auch anders sein? Irgendwie schafft es ein Infizierter.
Nein, sie nehmen Flüchtlinge erstmal auf. Es kommt nämlich Geflüchtete erstmal auf, die von Infizierten gejagt werden und die dann eindringen. So muss man sagen. Jetzt habe ich dich.
Jetzt hast du mich. Weil ich muss auch gestehen, ich habe mir den 28 Weeks Later
auch schon lange nicht mehr
leider
gesehen.
Nicht mehr anschauen können jetzt vor unserem Podcast. Aber dafür ist der The Bone Temple ganz, ganz frisch, da ich mir den gestern angesehen habe. Gut, es geht auf jeden Fall markant weiter, dass die Ehefrau von Hauptdarsteller Robert Carlyle gebissen und infiziert wird.
Sie wird zurückgelassen.
Genau, er muss sie zurücklassen, weil sonst auch er dran wäre.
Weil er kann fliehen aus dem Haus und beim Rückblick sieht er seine Frau am Fenster, die gerade
ganz genau
und rausschaut und dann halt den Qualen erliegt.
Ja, nur da ist es ja schon sehr, sehr intensiv. Sie schreit ja um Hilfe, aber er ignoriert das ja und flüchtet.
Aufs Rettungsboot.
Ja. Und da ist ja schon so dieser erste intensive Moment, auch für dich als Zuschauer, weil du dich selber dabei ertappst und dich fragst, würdest du, anstatt aus dem Fenster zu klettern, um abzuhauen, zurücklaufen, um deine Frau zu retten? Inwiefern, und da darfst du dich bitte nicht selbst belügen, klar, bist du nicht in dieser Situation. Du weißt selber nicht, wie würdest du darauf reagieren, aber würdest du das tatsächlich machen? So würde ich jetzt als erstes mal sagen, ja. Wenn du dann wirklich in dieser Situation bist und diese Todesangst hast, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich das wirklich so machen würde oder könnte.
Ja.
Wohlgemerkt, jetzt würde ich sagen, jederzeit, ich gehe durch die Hölle für meine Familie. Ne?
Verständlich, ja.
Und genauso stellen sie es ja in dem Film auch dar. Er geht wirklich durch die Hölle, aber ihm fehlt im letzten Moment wirklich der Mut.
Ja.
Da sagt man schon, ja, als erstes mal so ein Arsch. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch wieder eingestehen.
Er rettet seine Kinder.
Genau, es ist eine Extremsituation. Auf jeden Fall, einige Zeit später versucht man, diese Region wieder zu bevölkern.
Es ist eine Schutzzone errichtet worden in London mit abgeriegeltem Gebiet, wo keine Infizierten, sondern gesunde Menschen
leben.
Genau,
also man hat tatsächlich geschafft, eine Barriere aufzubauen, wirklich auch mit einer Mauer und militärischer Sicherheit, das kommt noch hinzu. Und ich glaube, da hat man dann versucht, so ein bisschen wieder US-Flair reinzubringen.
Wir schaffen das.
Genau, wir schaffen das. Militär, und ohne Militär würde man es nicht schaffen. Man hat auf allen Dächern Scharfschützen angebracht. Man versucht wieder zurück zur Normalität zu kommen.
Das Profil ist ja auch kein englischen Militär. Also es gibt englischen Militär, aber diese Scharfschützen oder auch diese normalen Patrouillen, es sind alles Amis. Und das finde ich schon wieder, man merkt diesen amerikanischen...
Diesen militärischen, amerikanischen Einfluss.
Ja.
Wir haben auf jeden Fall die Familienzusammenführung, die Kinder von Robert Carlyle, wie heißt er in dem Film, Donald, kommen wieder zu ihrem Vater, und ja, man hat eine normale Familienzusammenführung. Was aber beide oder Parteien, die Kinder als auch der Vater, noch nicht wissen, ist, dass auch seine Frau wieder zu ihm zurückkehren wird. Nur nicht so, wie wir alle denken, weil sie ist resistent gegen diesen Virus. Sie trägt ihn zwar in sich, was ja anhand ihres Auges auch so zu sehen ist,
cool dargestellt, ja.
Aber der Virus in ihr bricht nicht aus.
Ja? Das Wesen ist ein bisschen anders.
Ja, ich sage ja, sie ist zwar Träger dieses Virus, aber er bricht nicht aus.
Ja.
Da versucht man dann auch auf eine gewisse Heilung hinzugehen. Und ähnlich wie im Film The Crazies zerstören dann diese Irren ihre eigene Heilungsmethode selber.
Ja.
Denn klar, es wäre kein 28-Film, wenn es nicht zu einem Ausbruch kommen würde. Und ähnlich, ja, oder genau so passiert es nämlich auch hier. Der Virus findet seinen Weg in irgendwelche anderen Uninfizierten. Und genau in dem Moment, wo natürlich die Hütte randvoll ist, bricht dieser Virus aus und die Massenpanik beginnt.
Aber das ist super.
Wahnsinn.
Intensiv auch. Das ist das, wo ich sage, das ist das, warum man sich den Weeks anschauen muss.
Ja.
Aufgrund dessen nicht, natürlich ist diese Handlung mit dem Kind, dem Vater und der Mutter auch berührend, aber wo du gesagt hast, in dieser Halle unten, wie sie da zusammenstehen und dann es langsam aus oder es ausbricht und sie nach draußen und sie sagen Target, Target, also ich habe auf Englisch das letzte Mal gesehen, wo
okay.
Sie dann das Ziel, wo du denkst nur, boah, auf was schießt du jetzt, du kannst eigentlich nur noch auf alles schießen.
Ja.
Und das ist perfide.
Da fällt mir auch gleich so eine Erzählung ein von dem ersten Teil, als einer von den noch drei Überlebenden, Mark, im Gym erzählt, wie es in der U-Bahn-Station abgegangen ist, als sie versucht haben abzuhauen, was natürlich auch 20.000 andere Leute vorhatten. Und irgendwo hat er dann erzählt, ja, es waren auch Infizierte unter diesen Leuten und es hat schnell um sich gegriffen. Und innerhalb von wenigen Sekunden ist die Panik ausgebrochen und die Leute sind teilweise über sich selber drüber gerannt und man konnte nicht mehr ausfindig machen, wer ist normal und wer ist infiziert. Und das ist bei 28 Weeks Later genau das gleiche Szenario, ja. Wie du eben sagst, die Scharfschützen, die ihre Meldung machen und sagen, sie können die Normalen von den Infizierten nicht mehr unterscheiden, wo sie dann einfach feuerfrei Meldung bekommen haben. Ja.
Aber das Virus noch einigermaßen aufzuhalten, das schaffen sie auch nicht.
Aber da ist es schon zu spät. Es sind viel zu viele Infizierte schon unterwegs. Und von da aus geht es eigentlich schon in den Bereich Massenvernichtung.
Was sie auch dann anordnen.
Genau, in dem Sinne. Also die Stadt auszuradieren mit Luftbombardement.
Ja.
Auch dieser Film, um jetzt da die Handlung schon mal wieder abzukürzen, ist ungemein intensiv. Man merkt aber schon, man hat mit einigen Abstrichen zu kämpfen.
Man hat mit einem, ich will nicht sagen, unerfahrenen Regisseur, kannst du so nicht sagen, aber es ist definitiv nicht wie der erste, es war beim anderen auch mit einer seiner ersten Werke, aber er hat diese super umgesetzt, das hast du bei dem nicht. Hätte ich mir persönlich einfach mehr eine intensivere Handlung, einfach, dass du vorm Bildschirm sitzt und einfach dir wünscht, du bist dabei.
Das stimmt. Ja, gut, also ob ich jetzt dabei sein möchte, bei
weißt,
so einem Szenario.
Du weißt, was ich damit sagen möchte. Das fesselt dich nicht wie im ersten Teil.
Genau.
Das ist es. Es gibt gewisse Szenen, wo du sagst, boah, da möchte ich jetzt nicht, wie du sagst, in diese Haut stecken, jetzt diese Entscheidung vom Scharfschützen, Feuer frei, auf was schieße ich?
Ja, nicht einmal das, aber ich glaube, es liegt einfach nur daran, der Regisseur vom zweiten Teil hat intensive, gute, einzelne Filme gemacht. Wir müssen aufhören, das Wort intensiv zu verwenden. Aber er hat auf jeden Fall mitreißende, eigenständige Filme gemacht.
Ja.
Und da hatte er eine Geschichte als Vorgabe. Und da anzusetzen und genauso intensiv, haben wir es schon wieder, und genauso
brachial, elektrisierend,
ja, du sagst es, genauso brachial, elektrisierend weiterzumachen, ist ungemein schwierig.
Er muss ja nicht in die gleiche Kerbe hineinschlagen, aber er muss halt das Thema einfangen und das hat er nicht. Er hat es schon, weißt du, mit dem Moment sich einen kapitalen Fehler gemacht, wie er das US-Militär hernimmt. Ja. Aber das sehen wir wahrscheinlich einfach nur so, dass es wieder, es ist der Army, der uns hilft mit dem Army. Warum kann es nicht einfach die britische Armee sein? Lass es die finnische Armee sein, egal welche, nur nicht die amerikanische.
Ja.
Warum
geht's mir in der Situation? Ja, das stimmt, aber ich denke mal, da liegt auch sehr viel...
Und du schaffst die Amis immer?
Ja, aber ich sage mal, da liegt auch sehr viel damit dran, weil die Amerikaner sich ja für die internationale Weltpolizei halten und ja, auch so aufspielen. Aber unterm Strich, da muss ich dem auch widersprechen, er hat dieses Thema, die Thematik hat er schon gut eingefangen, nur er hat sie
nicht umgesetzt gut.
Nicht so gut oder nicht so auffühlend aufgegriffen, wie der Erstling war.
Obwohl er teurer war. Er hat 15 Millionen gekostet, hat auch gut was eingespielt, 72 Millionen, alles legitim. Aber wo ich einfach nur sage, dafür, dass er halt fast oder sogar mehr als der Erste gekostet hat.
Ja, wesentlich mehr. Weil der Erste waren 8 Millionen und der lag jetzt bei, was hat er gesagt?
15,2.
Ja, ist ja fast doppelt so viel.
Fast, ja.
Da hätte man eigentlich schon, mehr wenn man, erwartet. Jetzt überlege mal, wir hätten 28 Days Later mit 15 Millionen Dollar Budget gehabt. Hätten wir dann auch überhaupt noch so einen guten Film bekommen?
Glaube ich nicht.
Ja, ich sage, ich weiß es nicht. Manchmal ist sogar weniger wesentlich mehr.
Natürlich.
Was hier das perfekte Beispiel ist. Weiter geht's mit dem dann dritten Teil. Jeder hat zwar immer gehofft und darauf gewartet, dass ein 28 Months Later kommt, aber man hat sich unglaublich verstritten.
Natürlich hat man sich verstanden, es ist immer auf Eis gelegt worden, weil es ja nur auf England geblieben ist.
Ja gut, da ist das Einzige, man hat zwar immer gehofft, es geht Europa, drüber hinaus, weil das Ende...
Was du am Ende ja siehst bei Weeks.
Genau, weil das Ende von 28 Weeks Later ist ja wirklich so, dass du Paris siehst, war es nicht auch Pisa? Es war auf jeden Fall Paris, wo du den Eiffelturm siehst. Nur,
die kommen ja durch den, wie heißt der
diesen
Tunnel?
Diesen Torbogen.
Ja, nein. Der
Triumphbogen.
Nein. Von England nach Frankreich führt der, wie heißt der?
Der Ärmelkanal.
Ärmelkanal, unten durch. Danke.
Kann sein, man hat es ja
und
so.
Und dann gehen sie in die Stadt nach Paris her.
Das rein. War zumindest die Ausgangslage des Drehbuchs wahrscheinlich, weil du hast das ja so im Film nie gesehen. Du hast ja bloß den Abspann gehabt, wie sie wegfliegen mit dem Hubschrauber und dann aber der Überschwenk rüber nach Paris. Du siehst den Eiffelturm, die Infizierten rennen da drauf zu und dann hast du schon irgendwo geahnt, okay,
jetzt geht's in
28
Europa
Monate später
in Europa.
Hat die Seuche Europa erreicht und ist dort losgegangen.
Ne? Das wäre halt geil gewesen.
Ja, es wäre zumindest auch wesentlich logischer gewesen, weil 28 Years Later, da muss ich schon gleich mal vorweg sagen, bevor wir jetzt auf Cast und Crew eingehen, es gibt einen Dialogsatz, wo es wirklich heißt, ja, die ganze Welt ist normal, nur England ist von diesem Virus noch befallen und eigentlich eingekesselt. Und da muss ich mir die Frage stellen, warum lässt die ganze Welt, die Vereinten Nationen, die UN, was auch immer, England so erbärmlich im Stich?
Na gut, weil sie keine Heilmittel dagegen haben.
Ja, ja, aber du hast Militärgrößen in jedem Land.
Du siehst, was mit Militär, wenn es da strandet, passiert.
Ja, ja, nur da muss ich doch gleich sagen, man hat es gemacht im zweiten Teil, dass man eine ganze Stadt mit Napalm bombardiert, also alles auslöscht.
Gut, die wollten halt dann einfach, wir vergessen es, wir machen Patrouillen um die Insel, lieber schauen wir, dass da keiner entkommt davon und lassen dich selbst überlassen.
Ja, nur da muss ich ganz ehrlich sagen, rein logisch, also aus meiner Logik heraus, als normaler Zivilist, der seinen Grundwehrdienst hatte, würde ich doch sagen, erst einmal von sicherer Seite aus, vom Seeweg her, also von den Schiffen, bombardieren.
Warum?
Mit...
Das kostet nur Geld. Das ist doch effektiv.
Halt. Aber ich gebe eine ganze Nation einfach auf. Ja. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich so für mich nie verstanden.
Doch, das ist ein rationaler Schritt. Wenn es nicht funktioniert, zu heilen, zu bombardieren, warum soll ich dann helfen in dem Sinne?
Ja, aber da muss ich dann ganz ehrlich die Frage stellen, warum mische ich mich dann global in jeden noch so kleinen Konflikt ein?
Die Realität, was du gerade drauf
ganz genau, möchtest. Das ist die Realität. Aber dann muss ich doch schon auch realitätsnah weiterspinnen und fragen, warum gebe ich England auf? Die haben ja auch gewisse...
Was keinen Sinn macht mehr.
Ja, aber die haben ja auch gewisse Bodenschätze, gewissen Wert für
Tee,
Welthandel oder sonst irgendwas. Ja, nicht nur Fish and Chips, fucking Mary Poppins, scheiß Wetter, um bei England, Snatch, Schweine und Diamanten zu bleiben.
Natürlich.
Ein kleines Zitat. Aber das habe ich, um das jetzt auch gleich abzukürzen, das habe ich nicht verstanden, warum eine ganze Welt sagt, wir scheißen auf dieses kleine Land.
Das funktioniert der Film auch nicht.
Aber dann wäre es wenigstens geiler gewesen, wenn man sagt, so wie wir es im zweiten Teil weiter hatten, dass die Seuche Europa angegriffen hat.
Danny Boyle wollte einfach England haben.
Aber ich sage ja, dann hätte es zumindest Sinn ergeben, dass es heißt, wir haben wirklich keine andere Wahl, weil wir
es
haben...
Es ist so.
Okay.
Wir hatten dann 2025 endlich einen weiteren Film mit 28 Years Later, auch wieder von Danny Boyle.
Und da merkt man dem Film von Anfang an schon an...
Er macht Spaß.
Er macht Spaß. Er hat auch wieder die Handschrift von Danny Boyle getragen, der allein schon
Das heißt, die Kameraführung, das, was er erzählen möchte.
Aber super. Du hast es gerade angesprochen, da wollte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Die Kameraführung von Danny Boyle ist keine hochwertige, zigtausend Euro schwere Digitalkamera.
Einungskamera in dem Sinne, wie
es auch nicht. Es war,
nein, keine.
So wolltest du es meinen. Okay.
Er möchte mit der Kameraeinstellung, ob es eine Nahaufnahme oder eine Landschaftsaufnahme oder eine Personenaufnahme ist, genau das einfangen, was du im Film brauchst.
Nur darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, sondern es war, wie schon gesagt, es war keine tausende von Euro teure Digitalkamera, sondern es war nur ein Smartphone mit verschiedenen Aufsätzen.
Ja, das ist da, also haben sie ja dann damals 25 extra die Werbung gemacht, dass es mit den iPhone 16 Pro.
Und genau da wollte ich jetzt eben dieses...
Auch?
Ja, aber genau das wollte ich jetzt nicht ansprechen, weil wir werden nicht von Apple bezahlt, dass wir dann auch noch mit diese Werbung machen.
Ich fand es einfach bemerkenswert, dass man das mit einer Handykamera einfach gemacht hat.
Ganz genau, und das ist das Krasse. Ich meine, klar, sicherlich, früher, da hast du diese Found-Footage-Filme, hast du am besten nochmal rückwirkend mit einer normalen, ja, Handkamera gedreht, so Handheld.
Heute früh, wenn wir schon abschweifen, schweifen wir uns mal richtig ab.
Oh nein, okay.
Heute früh ist der Release rausbekommen, auch zum ersten Mal ist er am Testscreening gewesen. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, wie der Film genau hieß. Es kam heute früh, nur habe ich eine Pop-Up bekommen. Das ist der erste KI inszenierte Film, kommt ins Kino erst noch, ist aber ein paar Testscreening schon gewesen. Das Einzige, was original an diesem Film, also menschlich an diesem Film ist, ist der Regisseur. Er hat alles eingegeben und das hat eine KI alles gerechnet, dargestellt, etc. Das geht um den Bürgerkrieg in Amerika zwischen England und den Vereinigten Staaten, um die Unabhängigkeit. Und du hast nur 2-3 Minuten aus diesem, also Trailer gibt es auch noch keinen, aber diese Ausschnitte hast du nur gesehen. Da hast keine Emotionen. Diese Blicke, dieses Leere, wo ich mir einfach nur gedacht habe, wenn das nur auch im Trailer schon so zu sehen ist, bitte bezahlt richtige Schauspieler für ihr Werk.
Ganz
warum
genau.
Muss ich denn so ein Schmarrn? Es ist natürlich alles machbar.
Das sehe ich ganz genauso. Aber mein Problem an der ganzen Sache ist einfach, ich glaube schon, dass es sehr interessant ist, sich so einen komplett KI-generierten Film anzusehen.
Nein, da sind keine Emotionen dabei.
Aber wenn das so ist, wie du sagst, dass man keine Emotionen sieht, dass die Augen, ich meine, wir kennen es alle.
Es ging gerade zum Beispiel, wo du in diesem Ausschnitt gesehen hast, heute früh darum, mit der amerikanischen Flagge. Da hat eine Dame nur gefragt, ob alle Sterne auf diese Flagge sollen oder nur ein paar, wie es halt offiziell gerade sind. Und genau, was du es gemacht hast, du hast einfach die Lippe hochgezogen. Das kam einfach nicht. Oder ein Auge irgendwie nach oben gezogen. Keine Mimik, keine Gestik in diesem Film.
Woher also es ist halt einfach sehr kalt gehalten. Und deswegen sage ich, also ich glaube schon, dass es sehr interessant ist.
Sehr
aber
schade war's.
Was ich gerade sagen wollte, wir kennen es ja alle aus Videospielen.
Na gut,
es sieht zwar sehr, sehr gut aus. Ich sag mal, Landschaften sehen geil aus, Autoverfolgungsjagden, Grafik ist mega gut. Aber in dem Moment, wo es um Emotionen, Gesichtsausdrücke geht, da versagt jede KI, jede Programmierung, weil du es einfach so nicht hinbekommst. Und ich sage ja, wenn das wirklich nur so ist, dass mal eine Augenbraue kurz hochgeht, die Augen mehr oder weniger zugekniffen werden, aufgerissen werden, alles, das komplette Gesichtsspiel fällt da komplett weg. Dann glaube ich schon, dass da einiges verloren geht, auch an das Wirkung.
Ja? Und es ist sehr schade, aber wir sind viel zu weit weg.
Ja, aber du hast ja gesagt, gehen wir dann richtig hart weg. Gut, wir haben auf jeden Fall als Hauptdarsteller von 28 Years Later haben wir Aaron Taylor Johnson. Er hat den Kick-Ass gespielt. Ich glaube, damit ist er auch so richtig durchgestartet als Kick-Ass.
Ja.
Er hat den Kraven gespielt an der Seite von Russell Crowe. Er war im letzten Godzilla, beziehungsweise im ersten Godzilla an der Seite von Bryan Cranston zu sehen. Er war mit
Avengers Age of Ultron.
Da war er der Quicksilver. Er hat an der Seite von Brad Pitt den Bullet Train bestiegen.
Und was wir auch schon erwähnt haben im Jahresrückblick, Nosferatu, der Untote letztes Jahr.
Stimmt. Und hat jetzt dann Ende diesen Jahres im Dezember
Werwolf.
Nämlich der komplette Cast aus Nosferatu.
Ist auch wieder dabei, da freue ich mich nämlich. Der ist nämlich jetzt bekannt gegeben worden, endlich.
Und da bin ich auch gespannt, weil der ist eben auch wieder vom Eggers.
Ja, und der macht gute Filme.
Vor allem optisch sehr, sehr krasse Sahne. Weiter geht's mit Ralph Fiennes als Dr. Ian Kelsen. Ich denke mal, die meisten kennen ihn international als Lord Voldemort aus den Harry Potter Filmen.
Oder Drache eher.
Ja, er hat unglaublich viele Filme auf seinem...
Ikonische Rollen hat er einfach gesprochen. Oder
dargestellt. Ja, er hat unglaublich viele Filme auch auf seiner Liste stehen.
Ja. James Bond, Inspector zum Beispiel.
Ja, er war ja dann der neue Leiter des Geheimdienstes.
Genau, deswegen ja.
Mit Jack O'Connell, der kommt leider nur ganz am Schluss vor, haben wir einen weiteren sehr talentierten Darsteller. Wir haben ihn in unserem letzten Podcast zu Blood and Sinners erwähnt, da war er nämlich der böse Vampir.
Vampir, ja.
Aber jetzt soll es erst einmal um die Handlung von 28 Years Later gehen. Der kam im Jahre, wie du schon gesagt hast, 2025 in die Kinos. Auch dieser Film hat eine FSK 18 Freigabe bekommen, denn es geht auch hier wirklich teilweise sehr drastisch zu. Es geht darum, Aaron Taylor Johnson, der den Jamie, ja, komischer Name für einen Mann, aber ist halt so, spielt, zieht mit seinem, glaube ich, 12-jährigen Sohn.
Ersten Mal aufs Festland, genau. Lernen, was sie ausrichten können oder wo sie sind.
Ja, es ist, wir haben so diese kleine Gesellschaft, die auf so einer kleinen Insel.
Highlands, in schottischen Highlands, abgeschottet vom Festland, einfach durch die Ebbe und Flut abgeschottet ist.
Genau, diese kleine Gesellschaft lebt dort auf einer kleinen Insel, die nur über so einen, ja, wie so ein Steg oder so ein Weg begehbar ist, der nur bei Ebbe hervorkommt und bei Flut unter reißendem Wasser bedeckt ist. Also das ist, glaube ich, die beste Zuflucht, die man dort finden konnte.
Ja.
Der geht mit seinem Sohn aufs Festland hinüber, um dort so eine Art Ritual zu vollziehen, dass der Junge auch seine ersten Tötungsabschüsse macht mit Infizierten. Er bringt ihm die Infizierten nahe, was sehr geil ist, weil wir als Zuschauer das genauso erleben. Und die haben inzwischen mehrere Unterteilungen dieser Infizierten. Also es sind nicht mehr diese schnellen Infizierten wie aus Teil 1 und Teil 2, sondern er nennt sie die Fetten, die ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen wabbelig, wie so Jabba the Hutt ausschauen, so wie aufgedunsene Wasserleichen vielleicht, aber nicht weniger gefährlich sind.
Ja.
Dann gibt es die traditionellen Schnellen, die rennenden Infizierten und die Krönung des Ganzen sind
Alphas.
Die sogenannten Alphas. Unglaublich große, widerstandsfähige Hünen, alle so um die 2 Meter oder über 2 Meter groß.
Gefühlt 2 Meter groß.
Also richtig krass. Und dieser eine Alpha, um den es dort geht, ja gut, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Auf sein Ding?
Ist dieser Elefantenrüssel, große Penis, den er da hat. Also ob das jetzt wirklich so dargestellt werden musste, ich weiß es nicht.
Aber besser im zweiten Teil noch.
Es ist auf jeden Fall eine Attrappe.
Natürlich hat er auch schon öfters zugegeben, weil er schon so oft von Fans danach gefragt worden ist bei Testscreenings oder
ja,
auch Vorführungen.
Ja, genauso auch in Interviews.
Genau.
Andere Podcaster, Fernsehsendungen, wo er dann auch drin gesessen ist und gefragt wurde, warst du tatsächlich nackt?
Oder ja, bis auf das Teil.
Ganz genau, es war nämlich so unterhalb der Brust bis runter zu den Oberschenkeln ging diese körperliche Attrappe und nur aus diesem einen Grund, was ja auch unglaublich widersprüchlich ist, weil dieser minderjährige Junge am Set war und mit ihm drehen musste.
Durfte
und man hat gesagt, ja, man kann diesem Kind keinen echten Penis, ja, so blöd auch klingt, vors Gesicht setzen. Also hat man einen künstlichen Penis dann verwendet, was aber nichtsdestotrotz ebenfalls nur ein Penis ist.
2 Meter lang.
Ja, er sieht aus wie so ein Pferdepimmel. Ja? Also ja. Der ist ja wirklich unglaublich groß.
Ja.
Schon gefühlt übernatürlich groß. Aber es soll ja jetzt nicht um den Zipfel gehen, sondern um die Handlung. Beide kommen natürlich auf diesen Alpha zu, beziehungsweise sie treffen auf diesen Alpha und müssen dann Zuflucht in so einem kleinen Bauernhaus finden. Welches dann in der Nacht durch eine vorbeirennende Stampede an Hirschen, nennen wir es allgemein, an Wild- und Waldtieren einstürzt. Und das bringt sie dazu, schon bei Nacht noch auf ihren Weg zurückzugehen, also auf diesen Pier, der ja nur bei Ebbe zu begehen ist. Und das Geilste ist wirklich, es ist noch nicht ganz weg, das Wasser, und sie sind auf halbem Weg rüber zu ihrer Insel. Und gut, der Zuschauer kriegt schon mehr mit, weil er sieht, was los ist, aber sie hören nur ein seltsames Geräusch, drehen sich um.
Stapfen im Wasser, ja.
Und du siehst nur dieses hochspritzende Wasser und Alpha. So ganz leicht diese Silhouette von dem Alpha, der diesen Steg begeht, beziehungsweise drauf rennt. Und das ist, glaube ich, die intensivste, beste Szene im ganzen Film, weil da richtig
Action,
beziehungsweise halt so richtig Thrill hochkommt. Ja. Schaffen sie es noch rüber? Was passiert, wenn der sie erreicht? Schafft das überhaupt, sie zu erreichen?
Ja.
Und das ist eine unglaublich geile Szene. Ja, und dann finde ich persönlich, flacht der Film sehr, sehr stark ab, weil es geht ja tatsächlich nur noch darum, dass dieser Junge seine demenzkranke Mutter zu dem Dr. Kelsen bringen möchte, der ihr helfen soll.
Ja.
Sicherlich ist das in bewegenden Aufnahmen dargestellt, unglaublich geile Landschaftsaufnahmen, wofür ja Danny Boyle ebenfalls bekannt ist. Nur was ich halt eben irgendwo für mich abmachen musste und auch erstmal klarkommen musste, war die Tatsache, dass es gefühlt nochmal um einiges weniger Infizierte gab, weil die irgendwo immer weniger im Fokus standen, sondern wirklich nur der Sohn, der seine demenzkranke Mutter durch die Wildnis führt. Und das, damit konnte ich persönlich nicht ganz so viel anfangen.
Ach, schon okay. Er hat seine Momente, wo du denkst, okay, ja.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir voll und ganz recht. Er hat seine Momente, wirklich auch gute aber Momente.
Aber wenn man jetzt erwartet, wie halt im ersten Teil, das hat er halt. Also er möchte einfach die Geschichte fortführen. Was ist mit diesen Infizierten passiert? Was passiert mit den Lebenden, die da noch sind? Was passiert, wenn du als fremde Nation zwar nur Patrouille fährst, aber da strandest? Siehst du auch?
Das sehe ich genauso wie du. Also er hat wirklich seine Momente, aber am Ende des Tages, finde ich, kommt viel zu wenig Infizierte rüber. Weil das war es ja im Endeffekt, was die ganze 28-Reihe bisher ausgemacht hat. Dieser Thrill, diese Panik, auch diese Angst beim Zuschauer zu erzeugen.
Ja.
Was passiert als nächstes? Richtig geil wäre es halt gewesen, wenn vielleicht der Alpha herausgefunden hat, okay, die Apple ist die einzige Möglichkeit, rüber zu dieser Insel zu kommen, dass dann eine ganze Horde von Infizierten versucht, diese kleine Gemeinde anzugreifen. Vielleicht sogar als kleine Nebenhandlung. Der Junge kann ja schon gerne versuchen, seine Mutter dorthin zu bringen, zu Dr. Kelsen, ne? Zu diesem Knochentempel. Dass das nebenzu passiert, dass die, während er mit aber seiner Mutter dorthin
viele,
geht.
Da würden aber zu viele Handlungsstränge wieder aufgemacht. Man hat aber zu viele, aber da wieder zusammenzuführen. Weil das ist wie bei Ghostbusters Frozen Empire. Man baut zu viele Stränge auf, führt sie dann nicht gut zusammen. Und das ist da, wollte Danny Boyle wahrscheinlich da hier nicht.
Okay, dann war es vielleicht die bessere Entscheidung, aber meiner Meinung nach wäre es wirklich noch viel, viel besser gewesen.
Ich verstehe es, keine Frage.
Mehr cool. Infizierte in den Film einzubauen. Weil, wie schon gesagt, also ich war ja mit meinem Bruder und einem Kumpel und seiner Frau im Kino und die waren wesentlich mehr enttäuscht als ich. Ich musste sagen, bis dato war es der schlechteste Teil der Reihe, aber in unglaublich guten und auch mitreißenden Bildern dargestellt.
Ja.
Also man kann dem Film eine gewisse Wirkung durch seine Optik nicht absprechen, aber durch das Gezeigte. Das war das Einzige, wo ich für mich gesagt habe, ist nicht gut.
Ich will nicht sagen, er enttäuscht, aber er hat was. Im Moment bei Netflix zu sehen.
Genau, im Moment aktuell bei Netflix zu sehen. 28 Years Later. Leute, könnt gerne mal reinschauen. Bildet euch eure eigene Meinung.
Und sagt uns Bescheid in den Kommentaren, ob er euch gefällt.
Perfekt, perfekt. Ja, mehr können und wollen wir jetzt über den 28 Years Later nicht verraten. Ich kann nur dazu sagen, ich habe mir gestern, um auch die Reihe für unseren Hörer Ramon zu besprechen, habe ich mir 28 Years Later The Bone Temple angeschaut.
Ein paar Wochen hinter mir.
Du hast es schon eine Zeit lang hinter dir, okay, ja. Ich kann nur sagen, der Film ist um einiges krasser und wieder besser als sein Vorgänger.
Aber musst du auch dazu sagen, für die Zuhörer, er hat halt auch wieder nichts mit Infizierten in dem Sinne zu tun. Muss man da wieder auch dazu sagen.
Das stimmt, hätte ich schon noch angesprochen.
So, nachdem wir das gerade aktuell haben.
Genau, also er hat aus meiner Sicht raus sogar nochmal einen ganzen Ticken weniger mit diesen Infizierten zu tun. Klar, es ist immer dieses Grundgerüst, diese Infektion.
Natürlich.
Dann auch tatsächlich diese Infizierten. Aber es geht vorwiegend um Dr. Kelsen, auch wieder gespielt, umwerfend gespielt.
Super.
Von Ralph Fiennes. Man merkt ihm seine Spielfreude bei diesem Film unglaublich krass an. Also der spielt wirklich, als hätte er es nochmal auf einen Oscar abgesehen.
Ja,
und
war er aber leider nicht nominiert.
Leider Gottes, ja, aber wer weiß, was sonst noch kommt. Es geht um Dr. Kelson, der einen Alpha, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zähmt.
Ja.
Also diese Geschichte ist ja bekannt. Also darüber können wir ja auch sprechen. Er schafft es, diesen Wutvirus anhand von Morphium-Einsatz zu unterdrücken und den Alpha, der als gefährlichste Kreatur auf dem Festland jetzt gilt,
ja,
zu besänftigen bzw. zu normalisieren. Und du merkst wirklich so, als erstes sind die beiden wie so Kiffer, wie so Junkies, die sich mit diesem Morphium zudröhnen. Und als dann dieser Alpha wirklich so ein bisschen, wie sagt man, Vertrauen gefasst hat zu Dr. Kelson, kommt der und lässt das auch immer wieder mit sich machen. Also er kommt wirklich wie so ein Junkie und will sich die nächste Dröhnung abholen. Und dieser Nebeneffekt ist halt diese Normalisierung. Und genau da haben wir es jetzt, wo ich angesprochen habe, einen Nebenstrang an Handlung. Denn der erste Teil, 28 Years Later, endet damit, dass wir diese Gruppe an Jugendlichen, die so optisch so ein bisschen ausschauen wie die New Kids Turbo, ja, wirklich mit ihren Jogginganzügen und diesen blonden Perücken, die sehen aus wie so Erkan und Stefan.
Ja.
Und hier wird auch diese Gruppe genauer beleuchtet, denn die sogenannten Jimmys sind eine Gruppe von Satanisten und wirklich bekennende Satanisten. Also es ist jetzt nicht nur von mir irgendwie so ganz reißerisch aufgemacht, sondern es sind wirklich Satanisten, die Satan huldigen. Der Anführer ist jetzt in einer wesentlich größeren Rolle Jack O'Connell. Wie schon gesagt, er war in Blood and Sinners der böse Obervampir. Und auch hier spielt er einen unglaublich krassen Psychopathen. Und das macht er wirklich gut. Also
super intensiv.
Hätten wir eine Oscar-Vergabe, nachdem wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen haben, hätten wir eine Oscar-Kategorie bester Psychopath. Er hätte sie in Blood and Sinners gewonnen. Und in diesem Jahr in The Bone Temple genau das Gleiche. Weil er spielt diesen Psychopathen sowas von krass. Ja. Ich meine, er hat es in Eden Lake als junger Teenager.
Auch schon gut gemacht.
Er hat dort den Grundstein für seine weiteren Rollen gelegt als eiskalter Killer, als eiskalter Psychopath. Und das macht er auch heute noch verdammt gut.
Ja.
Wie schon gesagt, Leute, wir möchten über diese Story nicht allzu viel verraten. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust auf The Bone Temple gemacht.
Er ist düsterer, er hat viel mehr Gewalt.
Und die ist teilweise echt krass. Die ist da so zu vergleichen wie diese ganzen Torture-Porn-Filme aus Frankreich damals, ob das jetzt Frontiers, High Tension.
Und die sind echt heftig.
Und die sind echt heftig gewesen. Aber er rentiert sich allemal zum Anschauen. Also diese Gewaltakte sind schon sehr, sehr übel.
Intensiv, ja.
Da haben wir jetzt wieder das Wort intensiv.
Grausam.
Aber ich glaube, es ist das Wort, mit dem man das Ganze am besten umschreiben kann. Intensiv.
Allein in der Scheune. Wo du einfach nur denkst so, oh, what? Hey, also ich habe das in der Sekunde einfach nicht erwartet, muss ich dazu auch noch sagen.
Ja, und vor allem unter dieser Definition, die ja diese Jimmys bringen, Nächstenliebe.
Ja.
Und dann kriegst du so eine Gewaltprozedur kredenzt, wo man echt sagen muss,
what the fuck?
Ja, what the fuck? Echt richtig krass. Ist auch wieder mit einer 18er Freigabe versehen.
Zu Recht.
Mehr als zu Recht.
Die ganze Reihe.
Ja, The Bone Temple bildet den zweiten Teil der neuen Trilogie.
Bin gespannt, nächstes Jahr, also angeblich noch dieses Jahr, aber ich gehe davon aus, weil noch keine Ankündigung ist, dass es dieses Jahr nicht mehr geschaffen.
Ich glaube auch, dass es nächstes Jahr wird.
Dass der nächste Teil von 20 Years Later, wie auch immer dann heißen mag, ist noch kein Name bekannt.
Ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass so wie der zweite Teil jetzt endet, also The Bone Temple, wie er endet, verraten wir jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Man kehrt zu den Wurzeln zurück und mehr möchte ich da gar nicht.
Und das macht mehr Lust auf mehr, so muss ich sagen. Ja,
es macht wirklich Lust auf mehr. Es bleibt wirklich ungemein spannend, wie es weitergehen könnte, weil es ist ja kein abgeschlossener Film, definitiv nicht.
Nein.
Das war so ein bisschen für mich persönlich, aber wieder mal nur für mich persönlich, eine kleine Enttäuschung, dass der Film mitten in der Handlung einfach wieder aufhört.
Gerade, wo du denkst so, bitte und jetzt, nein,
ja, hör auf. Weil du hast das Gefühl, jetzt geht's
los.
Nach 2 Stunden geht's richtig ab und dann hört aber der Film auf. Und das ist das, wo ich so gesagt habe,
nein!
Genau, ich bin im Kino gesessen, alleine. Ich bin in der Abendvorstellung gesessen, alleine im Kino und war für mich...
Ganz Zeit für dich.
Wie in Last Action Hero, Danny Mannigan, ganz alleine im Kino mit meinem Popcorn und meinem Gesöff. Und ich bin drin gesessen und habe mir gedacht, nein, ich will doch wissen, wie es weitergeht. Aber da müssen wir uns wirklich drauf gedulden. Nichtsdestotrotz, es ist eine Trilogie und ich hoffe... Sie bilden einen würdigen Abschluss für diese Trilogie, dass man sagen kann,
bestimmt.
Jawohl, das hat uns wirklich gefehlt. Das hat auch das Warten entschuldigt. Eben diese ganze lange Wartezeit, die wir zwischen 28 Weeks und 28 Years Later hatten. Diese Trilogie ist hoffentlich dann auch mit aber so viel Kraft versehen.
Man hat extra gewartet, man hat auch extra gewartet wegen 28 Weeks und 20 Years, weil es genau 28 Jahre waren. Knapp.
Ja, aber ganz ehrlich, man wollte ja zwischendrin eben 28 Monate später machen. Man hat sich aber leider Gottes so arg verstritten, dass man auch nicht einmal mehr miteinander geredet hat.
Der Boiler hatte es zwar schon längst auf dem Tisch und hat gesagt, er möchte das so machen. Das Studio hat gesagt, wir machen es aber so, wie wir wollen. Und dann hat er gesagt, fickt euch.
Okay, Leute, also ich bin mal gespannt, was ihr zu
dieser ganzen Reihe sagt.
Ich hoffe,
habt ihr sie gesehen?
Wir haben Ramon einen würdigen Podcast kredenzen können.
Auch wenn wir da oftmals abgeschweift sind.
Ja, aber das gehört ja dazu in einem Podcast, dass man da auch mal abschweift und Eigenmeinungen bringt. Und das bringt uns jetzt, oder mich jetzt nochmal zu der Frage, Patrick, was würdest du denn machen, hätten wir da draußen...
Er hat schon blutunterlaufene Augen, meine Zuhörer, ich gehe jetzt lieber.
Nee, aber mal Spaß beiseite, was würdest du machen, wenn wir da draußen so einen Virusbefall hätten und die Leute sich zu wahnsinnigen Irren verwandeln? Mehr als sie es heute schon sind?
Gute Frage, nächste Frage. Mit meiner Frau irgendwo einen Schutz suchen, viele Vorräte horten mit der Familie dann noch, wenn es sie gibt, zusammen mit Freunden dazu holen,
ja,
wenn es sie gibt.
Da ist halt immer die Frage, wo findest du diese Zuflucht?
Ländlich, nicht in der Stadt, ländlich.
Also ich würde es an deiner
warum
Stelle
glaubst
machen.
Glaubst du, warum ich fast auf dem Land wohne? Ländlich.
Ja, ich wollte es gerade ansprechen, also... Du hast noch diesen riesen Vorteil, du musst nur über die Straße laufen und bist in einem riesigen Discounter mit Lebensmitteln und
bist du alles schon vorbereitet?
alles in Planung. Wo du genau weißt, da habe ich auf jeden Fall Versorgung für die nächsten Jahre.
Naja, gehen wir mal realistisch davon aus.
Naja gut, sagen wir mal.
Ein paar Monate, wenn
also,
wirklich sowas ausbricht.
Egal, Leute, welcher Discounter das ist, ist völlig gleich, ob es jetzt Aldi, Lidl,
Norma
oder sonst
Netto,
was ist.
Ja.
Da sind Konserven, Rationen, Lebensmittel und so weiter. Das reicht dir für Jahre.
Nein, würde ich jetzt auch nicht. So viel wie da drin sind. Jetzt gehe ich mal davon aus, ich bin nicht der einzige noch Überlebende in dem Sinne.
Okay, gut. Aber dann sag mal, es reicht auf jeden Fall.
Ein paar Monate.
Gute Monate. Ne? Dann würde ich mich wirklich in so einem Discounter verschanzen.
Nein, niemals.
Also ich schon. Ja, aber ganz ehrlich, was machst du denn?
Ich wohne im dritten Stock, die sollen erstmal hochkommen. Fangen wir mal so an.
Also mal ganz davon abgesehen, da ist es ja wirklich so, dass diese ganzen Infizierten sind ja keine Idioten. So wie es jetzt bei dem Original Dawn of the Dead, zu Deutsch war es ja dann noch Zombies im Kaufhaus aus 1978, wo man einfach eine Riegelplatte aufzieht und dann sind die abgelenkt und wissen nicht wohin. Oder wenn ich mich nicht bemerkbar mache, die sehen Licht, das kleinste Geräusch lockt die an.
Aber wir haben dann keinen Strom mehr, also wo soll ich, ja gut, Kerzen, okay, ja.
Aber es reicht ja auch schon eine gewisse Form von
Geräuschpegel
und dann rennen die dir die Hütte ein. Ja. Also ich glaube, da bist du in so einem Discounter, wo du die Tore runterfahren kannst.
Relativ sicher, ja.
Weil unterm Strich sind es ja so kleine Festungen. Ja?
Was willst du machen?
Also zum Ersten, ich würde mich erst einmal bewaffnen. Und da ist es auch richtig cool gemacht in The Bone Temple, dass eine von diesen Jimmys, die rennt ja schon vor so einem Infizierten gar nicht mehr weg, sondern läuft ganz eiskalt auf den zu. Hat das Messer gezückt, zack, schlitzt ihm die Kehle auf, Sache erledigt. Schaut, dass sie kein Blut abkriegt und dann ist safe. Und du siehst, es ist auch wirklich nicht wie bei einem Zombie, wo du nur töten kannst, indem du das Gehirn zerstörst, sondern es reicht, wenn du wie bei einem normalen Menschen da die überlebenswichtigen Organe zerstörst oder Arterien freilegst.
Und, ja.
Das heißt, als erstes Mal würde ich mich bewaffnen. Es reicht auch zum Beispiel schon eine Kugel verpassen, dass die sterben, was ja bei Zombies auch nicht der Fall ist. Da kannst du ja zig Kugeln in den Körper pumpen, die laufen weiter auf dich zu. Erst wenn das Gehirn zerstört ist. Feierabend.
Einsame Insel, fangen wir mal damit an.
Eine einsame Insel. Also gut, jetzt einfach mal auf unsere Region.
Einsame Insel.
Und wo findest du die bei uns?
Bei uns? Ach, Nordseeinsel, Ostseeinsel.
Aber du musst ja erstmal hinkommen. Und da hast du absolute Arschkarte. Wenn du überlegst, dass, sag ich mal, in 28 Tagen...
Quer durch
Mitteldeutschland, schon mal auf diese Reihe zu limitieren, ja? Sagen wir mal, du hast 28 Tage und dann war aber dieser Zustand von London schon so, wo ja Jim aufgewacht ist. Das heißt, du hast ja vielleicht nur wenige Stunden, ja? Die Inkubationszeit ist ja nur wenige Sekunden. Das breitet sich rasend schnell aus. Dann hast du solche Ballungszentren.
Ich komme mit einer Tankfüllung bis nach an die Nordsee.
Ja, Patrick, das stimmt vielleicht schon, dass du bis nach an die Nordsee kommst mit einer Tankfüllung, aber du kommst nicht durch diese ganzen Horden an Infizierten. Die hängen, bestes Beispiel, wo wir vorhin zur Eröffnung schon hatten, World War Z mit Brad Pitt.
Ja.
Die überrennen deinen Karren, die schmeißen den um, die schlagen dir die Scheiben ein, ziehen dich raus, die Sache ist gegessen. Also am besten ist es wirklich Kopf einziehen, irgendwo verschanzen.
Ich komme zu dir.
Dann haben wir auf jeden Fall ein paar geile Filme zum Angucken. Auf jeden Fall, Leute.
Dawn of the Dead.
Lasst uns wissen, ob euch der Podcast so einigermaßen geholfen hat.
Und auf diese Reihe Lust drauf gemacht hat.
Wir können uns eine ganze Woche jetzt wieder Zeit lassen für den nächsten Podcast. Ich hoffe, wir haben ein dementsprechend cooles Thema für euch.
Freut euch auf das nächste Thema.
Wir hören uns dann in einer Woche wieder.
Bis dahin, bleibt gesund.
Bis dahin.
Und keine roten Augen.
Nein, keine roten Augen. Ciao. Servus.